Deutschlandfunk. Der Tag.
Starkregen, Überflutungen, Stürme, Waldbrände, Hitzewellen bis in den Herbst. Solche extremen Wetterphänomene gibt es immer häufiger. Und auch hier in Deutschland spüren wir, welche Folgen die Klimakrise hat. Der aktuelle Bericht des Europäischen Klimabeobachtungsdienstes Copernicus, der zeigt jetzt sehr eindeutig, was die Erderwärmung für Europa bedeutet. 2022, also voriges Jahr, da gab es den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung und das zweitwärmste Jahr insgesamt. Laut Copernicus sind die Durchschnittstemperaturen in Europa schneller gestiegen als auf jedem anderen Kontinent. Und über die Gründe sprechen wir heute am 20. April. Außerdem sind Fußgängerinnen und Fußgänger unser Thema in der Tag. Ist ja eigentlich eine ganz gute Art, um von A nach B zu kommen, vielleicht auch noch nach C, wenn der Weg nicht zu lang ist. Ne? Zu Fuß gehen ist klimaschonend, man verbraucht keinen Sprit, dafür ein paar Kalorien. Trotzdem eine komplett unterschätzte Verkehrsart, sagen Expertinnen und Experten, die beim 4. Deutschen Fußverkehrskongress waren. Was da besprochen wurde und wie die Politik darauf reagiert, das gucken wir uns an im zweiten Teil des Podcasts. Sonja Meschkat ist mein Name. Herzlich willkommen. Jetzt geht's los. Die Temperatur weltweit ist mittlerweile gestiegen um 1,2 Grad. Für Europa ist es sogar noch mehr.
In Europe, this increase is even larger.
In Europa ist dieser Anstieg sogar noch größer. Hier ist es schon 2,2 Grad wärmer als vor der Industrialisierung. Und die Arktis erwärmt sich noch schneller als der Rest des Globus. Hier wird die Erwärmung sogar auf 3 Grad geschätzt.
So erklärt das Rebecca Emerton. Das ist die Hauptautorin des aktuellen Copernicus-Berichts zum Klima in Europa. Und wie sich das auswirkt, daran können sich bestimmt noch viele erinnern. Im vergangenen Jahr, Spanien, Norditalien, Südfrankreich, da hat es eine extreme Dürre gegeben. Und dazu kam, dass fast 63% aller europäischen Flüsse auch noch Niedrigwasser hatten. Teilweise konnten gar keine Schiffe mehr fahren. Und von diesen Ereignissen hat es eben noch viele, viele mehr gegeben. Wir wollen uns jetzt tiefer reinbegeben ins Thema, zusammen mit Georg Ehring, der hilft uns dabei, unser Kollege aus der Umweltredaktion. Georg, in Europa steigen die Durchschnittstemperaturen laut Copernicus schneller als auf jedem anderen Kontinent. Erklär uns, warum das so ist.
Also es ist erstmal deshalb, weil Europa ein Kontinent ist, eine Landmasse, die ja auch mit Afrika und Asien zum großen Teil von Landmassen umgeben ist. Das klingt etwas banal, ist aber wichtig, denn über Land erwärmt sich die Erdatmosphäre schneller als über Wasser. Wasser erwärmt sich auch langsam, gleichmäßig und träge. Und über Land, da ist die Entwicklung sprunghafter und insgesamt stärker. Also deswegen erwärmt sich jede Landmasse vergleichsweise stark verglichen mit den Meeren. Und in Europa kommt noch dazu, dass es in der Nähe der Arktis liegt. Und die Arktis, die erwärmt sich noch schneller. Da ist die Erwärmung inzwischen bei plus 3 Grad angekommen. Und das hat unter anderem den Grund der Rückstrahlung. Eis und Schnee sind weiß. Die strahlen jede Menge wärmende Strahlen wieder zurück ins All. Wasser ist dunkel, wenn das Eis geschmolzen ist und Wasser im Arktischen Ozean ist, dann wird noch zusätzlich Wärme angezogen. Und das sorgt dafür, dass sich die Arktis noch schneller erwärmt. Und das hat dann über Winde, über Strömungen deutliche Rückwirkungen auf Europa und zieht Europa sozusagen in Mitleidenschaft.
Dann lass uns doch mal gucken, welche Folgen das hat für Europa. Also ich glaube, an ein paar aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel kann man sich vielleicht auch noch erinnern, oder?
Ja, das hat eine ganze Reihe Folgen. Die Folge, auf die du jetzt vermutlich anspielst, das sind die Dürre- und Hitzewellen. Mhm. Wir hatten in Deutschland jetzt im vergangenen Jahr den dritten Hitzesommer innerhalb von 4 Jahren. Und das trifft auf große Teile Europas zu. Das hat bei uns nach Angaben des Robert-Koch-Instituts im vergangenen Jahr dazu geführt, dass etwa 4.500 Menschen an der Hitzewelle allein 2022 gestorben sind. Also so eine Hitzewelle ist schon eine Katastrophe, wenn auch eine langsame. Im Süden Europas wirkt sich das noch deutlich stärker aus. Nehmen wir mal das Beispiel Spanien. Da bedroht die Hitze die Natur und die Landwirtschaft. In Andalusien gibt es den Nationalpark Doñana. Das ist ein riesiges Feuchtgebiet, ein wichtiges Vogelschutzgebiet. Die Vögel machen da auch Rast auf ihrer Wanderung nach Süden oder überwintern dort. Und ganz in der Nähe ist Gemüseanbau und Erdbeeranbau mit künstlicher Bewässerung. Und das wird immer schwerer in Einklang zu bekommen. Es werden die Felder bewässert, dadurch fällt die Doñana trocken. Der Weltnaturerbestatus ist bedroht. Und ob das mit der künstlichen Bewässerung überhaupt noch möglich ist, lange so weiterzumachen, das ist auch fraglich, weil das Wasser wird halt immer weniger. Im Süden von Europa ist also die Landwirtschaft gefährdet und das hat dann natürlich auch ganz starke Folgen für die Lebensmittelversorgung bei uns. Ein großer Teil von Obst und Gemüse kommt ja zum Beispiel aus Spanien. Und man weiß, dass es immer schlimmer wird. Es gibt weitere Folgen der Erwärmung in Europa, das sind die Extremwetter. Wir hatten ja vor ein paar Jahren die gewaltige Überschwemmung in der Ahr. Also solche lang anhaltenden, sehr starken Regenfälle, die werden häufiger und intensiver, weil Wetter insgesamt stationärer wird. Also eine Hitzewelle bleibt länger, ein Dauerregen bleibt länger, Stürme bewegen sich langsamer voran und alles das wird dann zerstörerischer. Auch wenn Stürme zum Beispiel nicht unbedingt häufiger werden, wenn sie auftreten, werden sie auch zerstörerischer.
Georg, ich habe mir hier gerade parallel nochmal die Karte aufgemacht, die das Copernicus-Institut da auch nochmal mit zugeliefert hat. Also das sind sogenannte Key-Events, die man da sieht. Da sieht man eben Europa auf so einer Karte und dann gibt es eben zum Beispiel eingezeichnet Dürre, Hitzewellen, es gibt Marinehitzewellen, brennende Stürme, Starkregen, Überflutung, Kältewellen, alles, was du gerade im Prinzip gesagt hast. Und es gibt auf dieser Karte, wenn man sich Europa betrachtet, eigentlich überhaupt keinen Strich oder eben kein Land, das nicht auf irgendeine Art und Weise von einer dieser oder von einem dieser Events betroffen ist, von diesen Key Events, teilweise ja auch parallel und mehrere. Das ist schon erschreckend.
Ja, das ist erschreckend und das erschreckend finde ich vor allem, dass das absehbar immer schlimmer wird. Wir sind jetzt bei 1,2 Grad Erwärmung weltweit und die internationale Gemeinschaft hat sich ja das Ziel gesetzt, was sie absehbar verfehlen wird, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das sind nochmal 0,3 Grad mehr. Das heißt, man nimmt all diese Katastrophen, die wir im Moment immer wieder erleben, in Kauf und auch noch ein ganzes Stück schlimmere Katastrophen.
Aber woran liegt das? Also ich meine, wir sind ja eigentlich ganz schlau. Wir wissen das ja alles. Wir können das dokumentieren. Es gibt die entsprechenden Zahlen, es gibt die entsprechenden Analysen dazu. Dann kommen wir wieder an den Punkt, wo es Berichte gibt wie diesen eben, wo wir darüber sprechen. Es gibt Appelle, es gibt Weckrufe, aber der Eindruck ist was, dass es einfach verpufft?
Ja, den Eindruck kann man schnell haben, den teile ich aber nicht ganz. Ich glaube, für den Einzelnen ist es schwer, aus solchen Katastrophen die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Als einzelner Mensch ist man mit vielen Problemen und vielen Sorgen konfrontiert und da ist die Klimaerwärmung doch nur eine davon. Und der Weg von ich bin entsetzt über die Erderwärmung und saniere deshalb meine Heizung oder steige deshalb nicht mehr ins Flugzeug. Der ist relativ klein, weil der Einfluss des Einzelnen auf diese Entwicklung ja auch relativ klein ist. Also man fühlt sich ein bisschen hilflos. Als Gemeinschaft reagiert die Welt und auch Europa durchaus. Wir haben ja in der Europäischen Union das Programm Fit for 55, wo die Treibhausgase bis 2030 um 55% gesenkt werden. In Deutschland sind wir noch ein kleines Stückchen ehrgeiziger. Und wenn das durchgesetzt wird, dann ist das durchaus ein Beitrag. Allerdings, so sagen die meisten Klimaforscher, auch das reicht noch nicht für das Ziel, die Erderwärmung in dem Rahmen zu begrenzen, in dem wir uns das nun mal vorgenommen haben. Da müsste man noch radikaler vorgehen und da gibt es dann politische Opposition gegen.
Was ist denn eigentlich mit der Konzentration von Treibhausgasen? Laut Bericht hat die ja auch nicht abgenommen in Europa, ne?
Nein, die Konzentration von Treibhausgasen, die ist ja weltweit sehr, sehr gleichmäßig und die nimmt nicht ab, solange wir überhaupt noch Treibhausgase in die Luft blasen. Der Ausstoß von Treibhausgasen ist in den letzten 20 Jahren pro Jahr immer weiter gestiegen, anstatt zu sinken. Jetzt deutet sich so eine Art Plateaubildung an, dass wir also jedes Jahr als Weltgemeinschaft ungefähr gleich viele Treibhausgase in die Luft blasen. Aber die Konzentration der Treibhausgase, die kann erst dann sinken, wenn wir überhaupt keine Treibhausgase mehr in die Luft blasen. Denn der CO2 bleibt über Jahrhunderte in der Atmosphäre. Und erst wenn das langsam wieder entfernt wird, dann kann die Konzentration an Treibhausgasen wieder sinken. Man kann das vielleicht mit einer Badewanne vergleichen. Solange man da noch Wasser einlässt, wird sie voller. Mhm. Und um sie leer zu kriegen, muss man halt den Stöpsel ziehen. Und das ist nochmal ein ganz anderer Prozess, denn das CO2 aus der Atmosphäre wieder zu entfernen, das ist eine Aufgabe, der wir uns noch nicht im Ansatz stellen.
Mhm. Jetzt nimmt also Europa zumindest aktuell diese Entwicklung? Ich habe mir noch mal eine Aussage angeguckt vom Chef von Copernicus und der spricht eben davon, also er sagt, wir betreten hier Neuland, wenn es um die Entwicklung des Klimas in Europa geht. Kannst du das noch mal ein bisschen aufdröseln, was er damit meint mit diesem Neuland?
Das heißt, dass wir Temperaturen erreichen, die wir als Menschheit in Europa nicht kennen. Seit Ende der letzten Eiszeit haben sich die Temperaturen in Europa und auch weltweit in einem bestimmten Korridor bewegt. Und diesen Korridor haben wir verlassen. Etwa vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren sind die Temperaturen so hoch geworden im Schnitt, wie es in der Entwicklung der Menschheit noch nie gewesen ist. Und der Anstieg hat sich ja auch beschleunigt. Und das hat Rückwirkungen auf die Natur, die wir nicht kennen. Wir haben was losgetreten, was sicher katastrophal ist. Und ob das noch beherrschbar ist, das werden wir noch sehen.
Lass uns auch noch mal über die globale Erderwärmung sprechen. Mal kurz den Blick wegnehmen von Europa. Es kann sein, dass es in diesem Jahr noch wärmer wird, weil es ein El Niño-Jahr werden könnte. Was bedeutet das und warum wird es dann überall wärmer?
El Niño ist eine Erwärmung von hohen Schichten des Pazifiks vor Südamerika mit weltweiten Folgen. Es wechselt immer wieder im Wechsel von einigen Jahren zwischen La Niña, das ist eine Abkühlung dieser Schichten, und El Niño. Die letzten 3 Jahre hatten wir La Niña, das heißt, da ist die Erderwärmung eher langsam vorangegangen. Es gab keine neuen Temperaturrekorde. Und wenn El Niño jetzt kommt, dann muss man mit einem sprunghaften Anstieg der Erdtemperaturen rechnen. El Niño hat Folgen für große Teile der Welt, für Niederschlagsmuster, also beispielsweise der Monsun fällt tendenziell schwach aus. Es regnet stark in Regionen, in denen es sonst weniger regnet und umgekehrt. In Europa sind die Folgen relativ gering, aber für die weltweite Temperaturentwicklung heißt es einfach, dass es wahrscheinlich dann, wenn es denn kommen sollte, neue Rekorde gibt und das sprunghaft.
Was ist denn deine Einschätzung eigentlich, Georg? Jetzt hast du uns das ein bisschen näher noch erläutert, warum es jetzt ausgerechnet in Europa dann eben viel wärmer wird. Ist das ein Ergebnis, was dich überrascht hat? Ist das etwas, wo du sagst, okay, das war abzusehen, aber wir haben da noch ein bisschen Puffer, oder wie siehst du es?
Nein, wir haben überhaupt keinen Puffer mehr. Und es war abzusehen. Das weiß, die Wissenschaft redet sich ja seit Jahrzehnten den Mund fusselig und immer mehr größere Dringlichkeit und immer mehr mit der Aussage, jetzt muss ganz massiv gehandelt werden. Wir müssen in einen Notfallmodus kommen, und dass es jetzt immer schlimmer wird, das folgt der Logik der Physik, und das ist überhaupt nicht überraschend. Und das wird auch so weitergehen, bis sich was ändert.
Georg, dann vermute ich, werden wir noch das ein oder andere Mal darüber sprechen hier bei uns im Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn du Zeit hast und wenn du Lust hast zu erklären. Dankeschön.
Ja, gerne.
Heute gab es die Meldung bei uns in den Nachrichten, die mich kurz hat aufhorchen lassen, weil ich dachte, ah, okay, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Wir sprechen im Podcast regelmäßig über Verkehr, über Autos, Fahrräder, manchmal auch E-Scooter. Aber selten bis gar nicht über Fußgänger und Fußgängerinnen. Dabei gehören die natürlich auch zum Verkehr, ne? Umso interessanter, dass gestern in Bremen der 4. deutsche Fußverkehrskongress zu Ende gegangen ist. Ja, sowas gibt's bei uns. Mit mehr als 400 ExpertInnen, die Köpfe zusammengesteckt und darüber gesprochen haben, wie Städte fußgängerfreundlicher werden können, auch sicherer. Tenor: Fußverkehr ist die am meisten vernachlässigte und unterschätzte Verkehrsart überhaupt. Warum Fußgänger mehr Rechte brauchen, das kann uns Roland Stümpel erklären. Der ist Sprecher von Fuß e.V., das ist der Fachverband für Fußverkehr, und die setzen sich ein für die Interessen von Fußgängerinnen und Fußgängern. Hallo, Herr Stümpel.
Hallo, grüß Sie.
Herr Stümpel, ich versuch's mal zu erklären. Also ich glaube, Verkehr, das ist wahrscheinlich für die allermeisten von uns, das sind Bus und Bahn, das sind Autos, Fahrräder. Dass Fußgänger auch Verkehr machen, nämlich Fußverkehr, das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst. Also da schließe ich mich wirklich ein, obwohl ich selbst viel zu Fuß unterwegs bin. Zeigt das schon das Problem?
Das zeigt das Problem, das zeigt aber auch die Stärke von Fußverkehr. Das geht buchstäblich beiläufig, sodass man sich überhaupt gar keine Gedanken drüber macht, dass wenn man mal zum Laden geht, wenn man mal beim Spaziergang noch irgendwas mitnimmt, jemanden besucht, dass das genauso Mobilität und Verkehr ist wie alles andere. Es ist ist so viel einfacher. Sie brauchen ja keinen Fahrschein und keinen Führerschein. Sie gehen einfach los, machen sich weiter keine Gedanken, gucken unterwegs noch ein bisschen. Ja, und dann haben Sie Mobilität praktiziert. Und im Übrigen kommen Sie ja auch an keinen Parkplatz außer Haus, an keinen Fahrradständer und zu keiner Haltestelle, ohne dass Sie nicht wenigstens ein bisschen gegangen wären. Also gehen ist allgegenwärtig.
Genau, man macht es einfach. Es passiert ja mehr oder weniger unbewusst. Erzählen Sie uns doch bitte noch ein bisschen mehr über diesen Deutschen Fußverkehrskongress. Was passiert da oder was ist da passiert genau? Worum ging es da?
Das Gehen selber ist ja ganz einfach, aber das Planen und Machen dafür ist eine ziemlich komplizierte und auch politische Angelegenheit. Politisch deswegen, weil sich ja um den knappen Raum auf den Straßen alle prügeln. Da wollen die einen wollen fahren, die anderen wollen da parken, die Dritten ihre Mülltonne aufstellen und dann bleibt oft kaum noch Raum zum Gehen dazwischen übrig. Und um den müssen wir leider kämpfen und müssen sagen, so auf Gehwegen zu parken, mit dem Fahrrad da rumzurollen oder den E-Scooter da querzustellen, das geht alles nicht. Denn dann ist die wichtigste, die grundlegende Mobilität gelähmt. Man muss um seinen Raum kämpfen und natürlich auch um seine Rechte. Wie lange steht man an der Ampel? Wie kommt man dann gut rüber, ohne dass jemand quer abgebogen kommt? Wie ist es da, wo keine Ampel ist? Brauchen wir da Zebrastreifen? Also viele, viele alltägliche Fragen, um die man sich mit anderen streitet und wo man über beste Lösungen nachdenkt. Okay. Darum ging es auf dem Kongress.
Da ging es drum, und wenn ich es richtig verstehe, da ist dann einfach mal der Fußgänger, die Fußgängerin, der Mittelpunkt, das Zentrum gewesen.
Ja, bisher, man hat ja 100 Jahre lang die Straßen immer von der Mitte aus gedacht. Die Fahrbahn war das Wichtigste, dann kam der Parkstreifen, dann kamen auch nochmal Radwege dazu und dann war da noch dieser lästige Rest am Rand. Wir sagen, es muss genau umgekehrt sein, da wo jeder Weg anfängt, wenn man aus der Tür kommt, und wo jeder endet, wenn man wieder reingeht. Das ist das Wichtigste, das können alle machen. Das ist auch deshalb die sozialste Form von Mobilität. Und da kann man auch Mobilität mit den meisten anderen Dingen verbinden. Da guckt man, da trifft man sich, da redet man, da spielen Kinder auch mal. Also es ist die reichhaltigste Form, die auch die Stadt sehr belebt.
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, Herr Stümpel, Sie sind auch leidenschaftlicher Fußgänger, oder?
Na klar, ja. Aber ich mache auch alles andere. Ja. Ich fahre auch Fahrrad, ich habe eine Jahreskarte und ich habe ein paar Apps von Carsharing-Unternehmen, wenn man ab und zu mal ein Auto braucht. Mhm. Also ich versuche das aus allen Sichtperspektiven.
Das musste ich natürlich jetzt nochmal klären an der Stelle, aber es ist natürlich selbstredend. Ich komme nochmal zurück auf diesen Kongress. Ich habe heute in der Meldung bei uns in den Nachrichten gelesen, Vertreterinnen und Vertreter aus dem Bundesverkehrsministerium hätten glaubhaft erklärt, das Thema, also Fußgänger, Fußgängerrechte, Fußgängersicherheit, das sei bei Ihnen angekommen. Übersetzen Sie das mal für uns. Was heißt das denn? Beziehungsweise stellt sich da nach diesem Kongress jetzt irgendeine Art von Zufriedenheit ein oder was meinen Sie damit?
Na, zufrieden ist man natürlich nie, aber ja, doch stolz drauf, dass nachdem in 100 Jahren das Gehen in der Verkehrspolitik und Verkehrsplanung so richtig nicht vorkam, es jetzt im Koalitionsvertrag der Ampel Ende 2021 zum ersten Mal vorkam und das Ministerium tatsächlich jetzt auch ans Arbeiten gegangen ist und versprochen hat, in ziemlich kurzer Zeit bis zum Sommer eine, das klingt pompös, nationale Fußverkehrsstrategie vorzustellen, aber da geht es dann um Grundlagen, welche Gesetze muss man ändern, was muss man fördern, was braucht so an Forschung, an Entwicklung, an Zusammenschlüssen und so. Also klingt ein bisschen abstrakt, aber ist eine wunderbare und auch symbolisch wichtige Sache, um zu sagen, Gehen ist ein politischer Faktor, darum müssen wir uns kümmern und das lohnt sich auch.
Genau, da haben Sie es gut angesprochen. Tatsächlich finde ich nämlich auch, dass das noch ein bisschen abstrakt klingt. Ich zitiere nochmal das, was im Ampel-Koalitionsvertrag steht. Da heißt es dann, den Fußverkehr werden wir strukturell unterstützen und mit einer nationalen Strategie unterlegen. Das heißt, dass das da drin steht, das ist auch der, ich sag jetzt einfach mal, Fußgängerlobby, die Sie ja auch mitvertreten, zu verdanken, oder wo kommt das her?
Dafür haben wir mächtig gekämpft und uns eingesetzt. Wir sind es natürlich nicht alleine, sondern es sind zum Beispiel auch große gesellschaftliche Trends. Es gehen ja Menschen sehr viel in zwei Lebensaltern. Einmal als Schulkinder und dann wieder, wenn das Berufsleben endet. Und nun haben wir gerade eine große, starke, manchmal abfällig Boomer genannte Generation, die Babyboomer aus den 50er und 60er Jahren. Die kommen alle wieder ins Alter, in dem sie sehr viel mehr gehen. Und außerdem sind die Städte ja bekanntlich sich immer voller und wir müssen Flächen sparen, wir müssen gucken, wie wir auch Platz für Grün finden, um in den heißen Sommern einen Ausgleich zu schaffen. Und immer wieder stellt sich raus, dass das buchstäblich schlanke, effiziente Gehen gibt so viele Möglichkeiten, Städte besser zu machen über den Verkehr hinaus, dass die Einsicht wächst, dass man es fördern sollte.
Wie kann es denn besser funktionieren? Also wie können Städte, wie können Kommunen das besser hinbekommen mit der Planung? Sie haben das ja eben schon mal beschrieben, dass man eigentlich in Deutschland auf jeden Fall erstmal vom Auto her denkt und da, wo noch Platz ist, da dürfen dann die Fußgänger irgendwie hin. Was wäre denn der Weg? Man muss ja auch immer daran denken, wie realistisch kriegt man es umgesetzt. Also was wäre der Weg, der gangbar wäre oder eben für Sie auch ein guter Weg?
Da braucht es zwei Essentials. Zum einen sind das die Gehwege selber, die überhaupt begehbar sein müssen, auf genügend Breite, also die Fachwelt, da gibt es richtige...
2,50 Meter ist, glaube ich,
so eine Marke. 2,50 Meter ist so ein Maß, ja, das haben sich jetzt nicht Flaneure ausgedacht, sondern Ingenieurinnen und Ingenieure, damit zwei Leute, von denen vielleicht noch jemand ein Kind an der Hand hat oder eine Einkaufstasche oder so, gut aneinander vorbeikommen. Man rammt sich nicht die Ellbogen und man schrammt nicht an der Hauswand entlang. Die sollten es denn schon sein. Das muss einfach frei sein und es war so lange eine schlechte Gewohnheit, wenn man irgendwas im Straßenraum fallen lassen will, tut man es auf den Gehweg. Fahrzeuge, Parkautomaten, Mülltonnen, Gastronomie, jetzt neuerdings auch noch Ladesäulen. Jetzt sollen die Gehwege auch noch zu Tankstellen werden, was ziemlich absurd ist. Und es muss der Raum zum Gehen muss genauso frei sein und bleiben, wie der Raum auf der Fahrbahn selbstverständlich freigehalten wird. Und das Zweite ist natürlich, dass diese sogenannte Fahrbahn ja ungefähr alle 100 oder 200 Meter auch Gehraum ist, da endet der Gehweg, da kommt der Bordstein und dann muss man über diese Fahrbahnen drüber. Und deswegen müssen die Bedingungen da so sein, dass man das auch sicher kann. Das heißt, es muss langsamer gefahren werden insgesamt und dass man das auch unverzüglich kann. Bisher haben wir noch Ampeln, da wartet man 1,5 Minuten und hat dann schlappe 5 Sekunden grün. Auch da muss ich eine ganze neue Menge tun und da gibt es ein großes Potenzial, was zu verbessern, ohne dass übrigens alle anderen so sehr eingeschränkt werden. Man wartet dann mal ein bisschen länger, wenn man im Fahrzeug ist, aber insgesamt ist das alles nicht so schlimm.
Sie haben eben auch schon mal diese Konflikte angesprochen und ich glaube, das ist besonders was man so in den Großstädten erlebt. Eine Erfahrung, die ich selbst eben auch mache. Ich bin sowohl als auch, also ich gehe gerne zu Fuß, ich fahre Fahrrad, ich fahre auch manchmal Auto und ich erlebe das tatsächlich oft als Kampf. Das ist eigentlich so das Motto, alle gegen alle anderen. Also es gibt eben oft Konflikte, Autofahrer gegen Radfahrer, gegen die Fußgängerinnen und Fußgänger und das Ganze kann man natürlich beliebig kombinieren. Würden Sie denn sagen, die Fußgänger müssen da am meisten kämpfen oder ist es einfach schlicht und ergreifend das Ding, dass wir für all die Verkehrsteilnehmer, die es ja nun mal gibt, einfach in den Städten viel zu wenig Platz haben?
Ja, Straßen sind einfach eng, alle wollen was davon haben und das Potenzial, das das Gehen hat, wird am meisten unterschätzt und es wird bisher am wenigsten dafür gegeben. Wenn man sich überlegt, dass jemand, der mit dem Auto fährt, der braucht ja auch einen Abstand vor und hinter sich und braucht Parkplätze und braucht dann am Ende 50 oder 100 Quadratmeter. Mit dem Fahrrad sind es vielleicht, um den Raum vor und hinter sich und den man auch dann zum Abstellen braucht mitzunehmen, sind 5 oder 10 und beim Gehen nur einer. Parkplatz ist gar nicht nötig, abgesehen von der Bank, die alte Leute sehr gerne haben. Das heißt, sie können einfach mehr Leute auf weniger Raum durch die Stadt bringen. Und wenn man das geschickt kombiniert für öffentlichen Verkehr, für Busse und Bahnen mit längeren Wegen, ist es unschlagbar. Deswegen wird ja auch in den großen Metropolen der Welt, in Paris und New York und Tokio, werden ja die Hälfte aller Wege zu Fuß zurückgelegt und fast die andere Hälfte öffentlich mit Bahnen vor allem. Das ist gerade für enge Räume die nicht nur effizienteste, sondern beinahe einzige Mobilitätsform. Und für deutsche Innenstädte gilt das nicht ganz in dieser Radikalität, aber annähernd auch.
Welche Ziele haben Sie denn dann eigentlich für die Fußgängerinnen und Fußgänger? Also beim Radverkehr, wenn ich da nochmal dran denke, da hat sie ja auch einiges getan. Was streben Sie denn an? Also ähnlich wie es die Radverkehrspolitik gibt, wollen Sie auch eine Fußverkehrspolitik?
Ja, die können wir uns ziemlich gut vorstellen. Da geht man zum Beispiel bei den Gesetzen ran, bei der Straßenverkehrsordnung. Die stammt ja in ihrem Kern und teilweise wortwörtlich noch aus den 30er Jahren. Also da gibt es Paragraphen, die sind mal ein bisschen abgemildert, aber da steht im Grunde drin, wer eine Fahrbahn überquert, hat das zügig und auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu machen, so mit dem Unterton weg, da ihr stört. Aber es kann ja auch zum Beispiel umgekehrt laufen, wenn man Verkehr buchstäblich vom Reifen auf die Füße stellt, dann kommt nicht an der Bordsteinkante die Fahrbahn, die dann weitergeht, sondern dann geht der Gehweg einfach durch. Man kann da drüber fahren, aber über eine kleine Schwelle kommt man nach oben. Man sieht, aha, ich fahre jetzt quer über einen Gehweg, muss langsam sein muss auf die Rücksicht nehmen, die da entlang gehen. Das heißt, Hierarchien einfach umdrehen. Nicht immer der Schnellste hat Recht und darf zuerst, sondern die Langsamsten.
Ja, das sagen Sie jetzt so, da glaube ich, braucht es dann aber auch noch ein bisschen Entscheidungsträger oder vielleicht auch Mut, das eben an der einen oder anderen Stelle umzusetzen. Wo und wie können Sie als Interessenverband denn überhaupt politisch Druck machen?
Wir können politisch Druck machen, indem wir darauf verweisen, dass sehr viele Menschen gehen und dass über solche Sachen wie E-Scooter sich ja auch furchtbar viele Menschen aufregen. Wir arbeiten zusammen mit Verbänden von Seniorenorganisationen, Elternverbänden, bei denen es um die Schulwege ihrer Kinder geht, Sozialverbänden und Organisationen von Menschen mit Behinderung. Das sind schon ziemlich viele Millionen. Und auch bei Leuten, die sich mit Urbanismus beschäftigen und auch nicht zuletzt mit Einzelhandel, die sagen, Mensch, vor Corona gab es doch so boomende Center, in denen unglaublich viele Leute gerne herumliefen. Wieso machten die das eigentlich und wieso waren das die Orte und sind es zum Teil heute noch mit den größten Umsätzen? Auch da finden wir immer mehr Interessenten und Sympathisantinnen und gute Zusammenarbeit. Und dass es kühn klingt, dass man zu Fuß beim Gehen Vorrang hat, es gibt es ja zum Teil. Das Ding heißt ganz einfach Zebrastreifen. Das ist schon die Realisierung der Utopie. Technisch noch nicht so vollkommen, da wird oft noch zu schnell gefahren, aber genau der Ort, da kreuzen sich die Wege von denen, die fahren und denen, die gehen, und die gehen, dürfen schlicht und einfach zuerst.
Ja, für manche ist Zebrastreifen auch eher ein Angebot als ein Gebot, aber okay, das müssen wir dann an anderer Stelle diskutieren. Herr Stimpel, danke für Ihre Perspektive und für das, was Sie uns alles zum Fußverkehr erzählt haben hier bei uns im Podcast. Danke fürs Gespräch.
Ich danke auch und wünsche allen gute Gänge und warum nicht auch gute und rücksichtsvolle Fahrten.
In diesem Sinne wünsche ich ein, was eigentlich, rücksichtsvolles Zuhören. Ich weiß gar nicht so ganz genau, ob man das fordern oder darum bitten kann. Aber Sie wissen schon oder ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Das ist die eigentliche Kernbotschaft, die ich hier nochmal rüberbringen wollte. Und gerne weiter an dertag@deutschlandfunk.de. schreiben, denn wir wollen ja die Rückmeldung haben von euch, von Ihnen. Was könnten wir vielleicht noch ein bisschen besser machen an diesem Podcast oder anders? Sollen wir noch irgendwo dran schrauben? Ist ein Nachrichtenblock gewünscht oder nicht? Sollen wir das irgendwie noch mal ein bisschen anders strukturieren? Reichen zwei Themen? Sollen es drei oder vier werden? Ist die Länge ausreichend? Und so weiter. All das können Sie uns gerne schreiben. dertag@deutschlandfunk.de. Das ist die richtige Adresse. Heute war ich die Redaktion. Sonja Meschkat ist mein Name. Und wir hören uns bald wieder. Viele Grüße. Ciao, danke.